Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Die Bilder von den Lastwagen der italienischen Armee, die da in einer langen Kolonne durch die menschenleeren Straßen von Bergamo fahren und Särge transportieren mit Menschen, die mutmaßlich an Corona gestorben sind. Diese Bilder von den Lastwagen, die haben sich mir eingebrannt, auch wenn das Ganze jetzt schon ein halbes Jahr her ist. Und das zeigt auch, wie wirkmächtig Bilder sein können. Und andersherum bedeutet das auch, da fehlt was, wenn es keine Bilder gibt. Wenn zum Beispiel Fotojournalistinnen daran gehindert werden, zu dokumentieren, wie es in Krankenhäusern zugeht während der Pandemie. Wie problematisch das ist, darauf schauen wir heute. Und wir sind verabredet mit Dorothee Bär, der Staatsministerin für Digitales. Sie fordert aktuell eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Was das genau sein soll und ob es das wirklich braucht, das hören Sie bis 16 Uhr in Medias Res. Erstmal aber zu Twitter, denn Twitter ist kein sicherer Ort für Frauen, meint die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Und zwar hat Twitter nach Ansicht von Amnesty nach wie vor ein Problem damit, vor allem seine Nutzerinnen vor Gewalt und Hass zu schützen. Darauf hat Amnesty heute in einer Analyse hingewiesen und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken, zusammen mit einer Frau, die auf Twitter sehr aktiv ist, mit Nicole Diekmann, Journalistin vom ZDF. Hallo Frau Diekmann.
Hallo.
Würden Sie sagen, ja, das stimmt, dass Twitter da ein Problem hat?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen aus eigenen Erfahrungen, aber eben auch, weil ich mich beruflich damit beschäftige und auch die Studie kenne, die Amnesty International vor 2 Jahren schon mal erstellt hat, die Toxic Twitter hieß, also sehr vielsagend beziehungsweise sehr, sehr eindeutig schon in der Überschrift klargestellt hat, dass Twitter ein toxischer Ort eben für Frauen ist.
Was bedeutet denn, dass das ein toxischer Ort ist? Also wie konkret wirkt sich das auf, zum Beispiel auf Sie?
Ich erfahre eigentlich Tag für Tag in Auseinandersetzungen, die es ja durchaus auch auf konstruktive Art und Weise im menschlichen Miteinander geben kann, dass man als Frau doch nochmal anders herabgesetzt wird, als es sowieso in den sozialen Netzwerken ja leider der Fall ist. Der Ton ist da ja ziemlich verroht in den vergangenen Jahren. Und der Umgang mit Frauen ist nochmal speziell. Also da wird dann sexualisierte verbale Gewalt zum Beispiel gerne angewandt. Ich will das jetzt alles überhaupt nicht zitieren, weil es einfach gruselig ist und da auch noch nicht jeder sich so ein dickes Fell, Gott sei Dank, zugelegt hat wie ich. Ich musste das, ich bin auch froh drum, aber es macht ja nicht jeder Mensch, so wie ich, morgens das Handy anguckt, erstmal in die Mentions bei Twitter, also in die Erwähnungen und wird da beschimpft. Also das reicht von Tussi, was ja total harmlos ist, aber eben auch kein respektvoller Umgang bis zu, sagen wir mal, im Salon unaussprechlichen Wörtern und Bedrohungen. Also ich hatte einen riesigen Shitstorm Anfang 2019 und da gingen die Drohungen tatsächlich bis hin zu Vergewaltigung. Und das ist, auch da kann man sich sehr gut auf diese 2018er Studie von Amnesty International schon stützen, ein ganz, ganz vor allem in rechten Kreisen, von denen solche Gewalt kommt, ein sehr beliebtes Mittel, um Frauen einzuschüchtern und mundtot zu machen.
Das heißt, ich wollte gerade nach der Erklärung fragen, ob Sie da eine dafür haben. Das heißt, das unter anderem könnte Ihrer Meinung nach dahinter stecken.
Unter anderem, genau. Es geht darum, auf diesen sowieso wahnsinnig polarisierten, von breiten Gräben durchzogenen Plattformen, erstmal unabhängig vom Geschlecht, das Gegenüber, die anderen, wir gegen die, ist ja da die Devise, blöd dastehen zu lassen, aber eben auch klein zu machen. Und da ist sexualisierte Gewalt, genauso wie im richtigen Leben, natürlich ein Mittel, das ganz oft funktioniert. Ein anderes ist auch eine Selbstaufwertung. Ich habe das ja eben schon gesagt, rechte Kreise. Ich arbeite gerade an einem Buch zum Thema, das im Frühjahr erscheint, und habe dafür auch mit einer Psychologin gesprochen. Und die sagt gerade, in rechten Kreisen, wo ja sowieso die Gewaltbereitschaft höher ist, Shitstorms in den sozialen Netzwerken kommen zu einem überwiegenden Teil aus der Ecke, da herrscht noch so ein Männlichkeitsbild, ja, das davon lebt, andere abzuwerten. Und so funktioniert es mit Frauen ganz hervorragend.
Jetzt ist Amnesty International der Meinung, dass sich viele Frauen dann jetzt gar nicht mehr als Konsequenz äußern auf Twitter oder sich zumindest selbst zensieren. Beobachten Sie das auch an sich oder an anderen Nutzerinnen?
Ich beobachte an mir die Vorstufe. Ich beobachte an mir, dass ich mir sehr genau überlege, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Was wären die möglichen Konsequenzen daraus, wenn ich dies oder das jetzt twittere? Bei mir greift dann aber so ein Trotz, der zu meinen Charaktereigenschaften zählt, weil ich es einfach nicht einsehe, mich einschüchtern zu lassen von Leuten, die nicht in der Lage sind, vernünftig zu diskutieren. Aber ich kenne auch durchaus Frauen, die sagen, nee, den Stress tue ich mir überhaupt gar nicht an, oder die mich dann andersrum fragen, warum machst du das? Klar.
Was ja an sich jetzt erstmal, wenn wir an Meinungsfreiheit und an persönliche Meinungsäußerung denken, ein Problem ist. Gibt es denn Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Das Allgemeinrezept, das gibt es nicht. Es gibt keine Generallösung dafür, weil die Politik das in den letzten Jahren fundamental und fulminant verschlafen hat. Facebook, Twitter, Instagram, diese Plattformen sind alle aus dem Boden geschossen wie Pilze, wie wilde Pilze, und wurden auch erstmal nicht beachtet und auch nicht so richtig ernst genommen, was für die den Vorteil hatte, dass sie ungehindert wachsen konnten. Und in diesen Zeiten hat sich da schon zum Teil ein Ton etabliert, und den kriegt man eben auch nicht wieder so richtig zurückgedreht, der jetzt erst in den vergangenen Jahren auch den politisch Handelnden klargemacht hat, dass da eine Gefahr droht aus diesen Netzwerken. Nun sind die aber mittlerweile so mächtig und eben der Ton inzwischen auch schon so fortgeschritten verroht, dass da Gesetze alleine, vor allem auf einer nationalen Ebene, überhaupt nicht mehr greifen. Also wenn man sich da das NetzDG zum Beispiel anguckt, das funktioniert nicht, da wird gerade schon nachgebessert. Also das Gesetz, das hier in Deutschland das erste Mal wirklich den sozialen Plattformen auch eine Verantwortung bei der Eindämmung dieser verbalen Gewalt, bei dieser Hetze zugeschrieben hat. Da wird nachgebessert. Es gibt viele hilflose Versuche mit den Plattformen, die einfach wahnsinnig mächtig sind, ins Gespräch zu kommen. Das kann also nicht der alleinige Hebel sein, aber natürlich darf man diese Ansätze nicht aufgeben. Ich glaube, dass der nächste oder ein wichtiger Hebel auch wir alle sind als Zivilgesellschaft. Ich glaube, dass man sich viel mehr einbringen muss in den sozialen Netzwerken, mit konstruktiven Wortbeiträgen, dass man Leute, die in einen Shitstorm geraten, unterstützen muss, auf unterschiedliche Art und Weise, durch offene Zustimmung. Das allerdings birgt die Gefahr, wieder mit im Sturm zu stehen, und dass das nicht jeder will, kann ich nachvollziehen. Man kann aber auch eine persönliche Nachricht schreiben, auch das hilft schon. Ich kann das, wie gesagt, aus eigener Erfahrung sagen. Und ganz wichtig, man muss den Gesetzgeber in die Pflicht nehmen, indem man anzeigt, indem man immer wieder versucht, dagegen vorzugehen. Es ist noch ein weiter Weg. Die Strafermittlungsbehörden sind da auch noch relativ am Anfang. Aber je mehr auf die zukommt, desto mehr erhöht sich der Druck, da eben auch tätig zu werden, mehr Leute in den Staatsanwaltschaften zu beschäftigen, besser zu schulen und auch in den Polizeien endlich klarzumachen, das sind keine Nerds mehr, das ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft.
Das heißt, dass es da tatsächlich einfach sehr viele Möglichkeiten gibt. Die Meinung ganz von genau. Nicole Diekmann vom ZDF, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Die Zahl der Corona-Infizierten steigt wieder deutlich im Moment, vor allem in Spanien. Mittlerweile kommt das Land auf 640.000 Infektionen und 30.000 Tote. Und das beschäftigt vor allem das medizinische Personal, aber eben auch Journalistinnen und Journalisten, weil unabhängige Informationen natürlich auch wichtig sind, jenseits aller offiziellen Mitteilungen und jenseits aller Gerüchte. Allerdings haben vor allem Fotojournalistinnen und Journalisten bei der ersten Corona-Welle schlechte Erfahrungen gemacht, was zum Beispiel den Zugang zu Krankenhäusern anging. Und sie pochen darauf, dass ihnen ihre Arbeit jetzt nicht noch einmal so schwer gemacht wird, berichtet Hans-Günther Kellner.
Die spanische Fotojournalistin Isabel Permuy erinnert sich gut an den 14. März. Es war der Tag, an dem die Regierung über ganz Spanien den Alarmzustand verhängte. Die Menschen durften ihre Wohnungen nur noch zum Arbeiten und Einkaufen verlassen. Die Pandemie spielte sich weniger auf der Straße ab als in den Krankenhäusern. Aber darüber konnte Isabel Permuy nicht berichten. Wir hatten keine Aufträge mehr. Als die Krankenhäuser immer voller wurden und es auch immer mehr Fälle aus Altenheimen gab, durften wir nicht rein. Später gab es Genehmigungen, aber da war die Situation schon eine andere. Bilder von überfüllten Krankenhäusern hätten die Dimension und das Ausmaß dieser Pandemie dargestellt. Auch andere Fotografinnen und Fotografen in Spanien beschwerten sich über erschwerte Arbeitsbedingungen unter Corona. Selten, so Isabel Paimuy, habe es konkrete Absagen gegeben. Vielmehr seien sie und ihre Kollegen von einer zur anderen Pressestelle verwiesen, Besuchstermine immer wieder verschoben worden. Nur über private Kanäle hätten letztlich einige Fotografen Zugang zu den Krankenhäusern bekommen. Dadurch sei der spanischen Bevölkerung wichtige Informationen verloren gegangen.
Lo que no se ve, no existe.
Was man nicht sieht, existiert nicht. Nur darüber zu schreiben reicht nicht. Ein Bild verbreitet sich leicht weiter. Ohne ein Bild glauben dir manche Menschen gar nicht. Diese mangelnde Sensibilisierung hat letztlich dazu geführt, dass die Leute wieder in den Parks feierten oder auch private Fiestas bei sich zu Hause organisierten, Hochzeiten mit 200 Gästen, all die Dinge, die die Infektionszahlen jetzt wieder ansteigen lassen. Einige Krankenhäuser in Madrid erklärten auf Anfrage, die Journalistinnen und Journalisten hätten zu Beginn der Pandemie die Behandlung stören können. Schutzanzüge für das Pflegepersonal seien knapp gewesen. Da hätte man keine für Medienbesuche abtreten können. Und bei vielen Kranken wäre es unmöglich gewesen, sie um ihr Einverständnis zu bitten. Vor dem Mikro wollte kein Vertreter der Krankenhäuser dazu offiziell Stellung beziehen. Charbel Marun Ait, Arzt in der Notaufnahme von La Paz, dem größten Krankenhaus in Madrid, spricht hingegen ganz offen von Zensur. Am Anfang der Pandemie, im März, war das Chaos bei uns so groß, wir kamen angesichts der vielen Kranken einfach nicht mehr hinterher. Das sollte man wohl nicht sehen. Patienten starben in den Rollstühlen, in der Notaufnahme, lagen 8 Stunden lang tot im Bett neben lebenden Patienten, weil der für die Toten vorgesehene Kühlraum überfüllt war. In Räumen, die eigentlich Platz für 12 Personen bieten, waren 25 oder 30 Schwerkranke untergebracht. Ein Arzt kümmerte sich um 80 Menschen. Das alles war unmenschlich, das wollte man nicht zeigen, um Schlimmeres zu verhindern. Weil von all dem nichts gezeigt wurde, habe man die Zustände im spanischen Gesundheitssystem bewusst kaschiert, glaubt der Arzt. Er betont immer wieder aus rein persönlicher Sicht zu sprechen, ohne diesen Hinweis müsste er für ein kurzes Interview wohl auch mit Ärger rechnen. Letztlich hatte die Zensur keinen Erfolg, das Chaos der ersten Wochen in den Krankenhäusern ist heute allgemein bekannt. Fotos von Menschen, die in den Krankenhäusern einsam verstarben, habe es dafür gar nicht bedurft, meint Marun. Allerdings, nach wie vor sind es die Daten über Fallzahlen und Krankenhausbelegungen, die die Berichterstattung in den spanischen Medien beherrschen. So spiegelt zum Beispiel die offizielle Information, die Covid-Betten seien in Madrid nur zu einem Viertel belegt, nur schlecht den Alltag wider, von dem Marun berichtet. In den letzten 48 Stunden sind wir von einem enormen Zustrom von Covid-Patienten überrascht worden. Uns fehlen zudem Ärzte und Pfleger für diese Patienten. Viele sind selbst krank oder noch im Urlaub. Wir sind längst wieder überfordert. Es ist noch nicht wie im März, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Wir arbeiten mit dem Wenigen, was wir haben. Isabel Permuy ist weiterhin von der Macht ihrer Bilder überzeugt. Mehr Transparenz, meint sie, wäre bei der Bekämpfung der Pandemie einfach hilfreich. Ja, das ist eine alarmierende Situation in allen Bereichen, wirtschaftlich wie gesundheitlich. Je schneller sich das ändert, umso früher geht es uns auch wirtschaftlich besser, können wir normale soziale Verhältnisse zueinander pflegen.
Die spanische Fotojournalistin Isabel Permuy war das im Beitrag von Hans-Günther Kellner. Die Bundeszentrale für politische Bildung. Die kennt wahrscheinlich jede und jeder. Diese staatliche Bildungseinrichtung mit ihren vielen Tagungen, Seminaren, Büchern, Heften, Ausstellungen oder auch wegen des Wahl-O-Mats, den die BPB regelmäßig vor Wahlen bereitstellt. Anders ist es bei einer anderen Bundeszentrale, bei der Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Die ist nicht wirklich bekannt und genau genommen gibt es die auch noch gar nicht, mal abgesehen von einer noch relativ kleinen Homepage. Aber es soll sie geben, diese Bundeszentrale. Das wünscht sich Dorothee Bär, CSU-Politikerin und Staatsministerin für Digitalisierung innerhalb der Bundesregierung. Hallo Frau Bär.
Hallo, grüße Sie.
Was wünschen Sie sich denn da? Also was soll das sein, so eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung?
Ja, danke, dass Sie die Frage stellen, weil ich glaube, man sieht ganz deutlich, was wir für eine ganz große Notwendigkeit bei dem Thema haben. Wir haben sehr viele gute Angebote bislang schon zu digitalen Themen im Netz, von der öffentlichen Hand, von dritter Seite, auch von Verbraucherzentralen. Aber die Angebote, die da sind, sind momentan sehr stark fragmentiert. Und mir ist es einfach wichtig, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger nicht durch einzelne Websites klicken müssen, sondern dass man tatsächlich nochmal einen Überblick hat, also das Angebot einfach effizienter zugänglich machen zu können. Und dieser eine Zugangspunkt, der fehlt auch an der Stelle.
Das heißt, Sie wollen ganz einfach eine Homepage machen, auf der alle Infos von der Bundesregierung, von Landesministerien und so weiter über digitales Wissen, wie gehe ich mit Fake News um und so weiter, dass das da dann leicht auffindbar ist?
Das wäre zunächst mal der erste Schritt, erstmal zu sagen, was ist eigentlich alles da. Ich habe auch gemerkt bei den Besprechungen mit den einzelnen Häusern der Bundesregierung, dass oft das Nachbarhaus gar nicht weiß, was der Nachbar auf der anderen Seite macht. Das heißt, noch nicht mal wir kennen alle Angebote aller Ministerien, wie sollen es dann die Bürgerinnen und Bürger wissen. Und wie gesagt, Sie haben es angesprochen, auch die Länder bieten wahnsinnig viel, aber das ist nur der erste Punkt, der Startschuss. Dann soll es natürlich auch davon ausgehend hochskaliert werden in den nächsten Jahren und mein Wunsch wäre es, dass wir dann tatsächlich irgendwann auch mittel- und langfristig digitale Botschafterinnen und Botschafter haben, die auch in der Fläche draußen sind, weil die Anforderungen bzw. die Fragestellungen einfach so unterschiedlich sind. Die einen wollen sich detailliert über die Herausforderungen mit 5G auseinandersetzen, die anderen wissen gar nicht, was ein Router eigentlich ist bzw. was digitale Bildung heutzutage leisten soll. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die auch gezielt Desinformation im Netz streuen und auch da gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die einfach wissen wollen. Sind es jetzt Fake News oder sind es tatsächlich dann auch wissenschaftliche Studien, sind es Fakten oder ist es eben dann auch eine gezielte Steuerung in falsche Wege?
Jetzt sind das natürlich alles wichtige Themen und auch wichtige Informationen, aber mein Gefühl ist, gehört das wirklich zur Aufgabe der Bundesregierung? Das machen doch auch jetzt schon Journalistinnen und Journalisten, das machen ganz viele Vereine, das machen die Landesmedienanstalten, das macht die Bundeszentrale für politische Bildung. Also da gibt es ja schon Leute, die das machen und das geht jetzt ja auch nicht unbedingt verloren, das ist ja nicht super klein, sondern das sind inzwischen auch schon relativ große und starke Plattformen, wo man das finden kann.
Also alleine Ihre Fragestellung zeigt doch schon, dass es eben nicht funktioniert. Genau, jeder macht ein bisschen was, aber keiner macht so wirklich was richtig. Und ich merke auch aus Ihrer Frage raus, dass auch viele Journalistinnen und Journalisten jetzt Angst haben, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Genau darum geht es nämlich.
Ich habe keine Angst vor mir. Machen Sie sich keine Sorgen.
Aber Sie sagen, Sie beginnen ja Ihre Frage schon, mein Gefühl sagt mir. Und ich glaube nicht, dass man das Ganze auf Gefühlen basieren lassen sollte, sondern auf Fakten. Und Fakten sind, dass so viele Menschen momentan Verschwörungstheorien glauben, auch leider Gottes in unserem Land, dass wir eine Situation haben, wo auch bei uns Gemeinderäte, Bürgermeister Petitionen fassen lassen, Moratorien fassen lassen, dass beispielsweise verboten wird, dass 5G-Masten aufgestellt werden dürfen. Wir hatten jetzt während der Corona-Krise die Situation, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch Angst hatten, dass Corona über 5G übertragen wird. Und deswegen reicht es einfach nicht, dass das Angebot so fragmentiert ist. Ja, es gibt viel, ja, es gibt auch Gutes, aber es gibt auch viel, was wirklich nicht ganz so positiv ist, wenn man sich dann durch unterschiedliche Websites klicken muss. Und deswegen braucht es zunächst mal auch wissenschaftlich fundierte Zahlen und Fakten. Ich denke, wir haben das auch während der Corona-Krise auch mit unseren Virologen und mit anderen Medizinerinnen und Medizinern, die sich mit dem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen, schon geschafft, auch eine gezielte Datenbasis und eine gezielte Faktenlage hinzubekommen. Ja. Und ich möchte einfach das Ganze auch auf eine gemeinsame Plattform stellen, dass jeder, egal welche Frage er hat, zunächst mal da auch eine Antwort finden kann.
Ja, aber trotzdem, wenn wir schon über Fakten sprechen, ist doch Fakt, dass zum Beispiel die Landesmedienanstalten beim Thema Digital- und Medienkompetenz das einfach schon seit Jahrzehnten machen. Übrigens, wir haben mit Wolfgang Kreisig gesprochen, Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, und der sitzt auch in der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten vor, und der sagt nun mal, die Medienanstalten sind da einfach an diesem Thema schon seit Jahrzehnten dran.
Insofern haben wir bei den Landesmedienanstalten dieses spezifische Know-how schon sehr lange. Und am Ende des Tages müssen ja solche Projekte und Initiativen auch vor Ort wirken. Und das heißt, dass hier die Vernetzung der Landesmedienanstalten mit den lokalen Institutionen und Strukturen sehr wichtig ist. Und man kann mit den Partnern zusammenarbeiten. All das ist auch, glaube ich, auf die Schnelle nicht möglich mit einer Bundeszentrale. Und deswegen bin ich da skeptisch, ob das wirklich hilft. Meines Erachtens wäre es klüger, jetzt die lokalen Strukturen zu stärken und damit eben noch mehr Gewicht in dieses Thema zu bringen.
Klingt jetzt nicht so positiv Ihrer Idee gegenüber, Frau Bernd. Außerdem klingt das so ein bisschen nach Doppelstrukturen.
Es klingt auf jeden Fall so, als ob er sich überhaupt noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also ich lade alle ein, ich habe jetzt auch Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition eingeladen, sich daran zu beteiligen. Und ich merke halt schon wieder, dass es auch wieder so typisch ist in unserem Land. Man stellt eine neue Idee vor und es spricht erstmal nur alles etwas dagegen, bevor man sich eigentlich damit auseinandersetzt. Also es kann doch keiner was dagegen haben, dass die bestehenden Angebote der Regierung, dass die besser präsentiert werden, besser gebündelt werden. Natürlich machen viele Medien eine hervorragende Arbeit, auch die Landesmedienanstalten. Aber diese Bündelung und das Präsentieren dessen, was da ist, gehört auch nicht zu den Aufgaben. Und das ist ein Teil davon, was ich auf der Plattform machen möchte, dass man sich eben nicht durch einzelne Websites klicken muss.
Aber gehört es zu den Aufgaben einer Bundesregierung, Fakten zu bündeln und journalistische Inhalte irgendwie zu sortieren?
Ich weiß gar nicht, wie Sie immer auf journalistische Inhalte kommen. Ich weiß gar nicht, wo da so der falsche Gedankendreh überhaupt ist. Alleine die Frage stellt sich schon mal überhaupt nicht. Ich würde Sie einfach bitten, dass Sie das Konzept nochmal sich genau und in Ruhe anschauen, dass sie auch vielleicht mal noch die Chance geben, nachdem das gerade am Aufbau ist, dass man sich das Ganze in Details noch anschauen kann. Wir werden das jetzt auch im nächsten Digitalkabinett besprechen, aber es steht an keiner Stelle, dass irgendeinem Journalisten irgendeine Arbeit weggenommen werden soll. Das müssen Sie mir erstmal zeigen.
Alles klar. Vielen Dank, Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung in der deutschen Bundesregierung, zur Idee einer Bundeszentrale für digitale Aufklärung.
Danke Ihnen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Uli Kastner, ich bin Redaktionsleiter beim Berchtesgadener Anzeiger und wir arbeiten gerade an unserer Schlagzeile für die morgige Lokalausgabe, denn morgen am 23. September ist ja der weltweite Restless Legs Day. Der Berchtesgadener Anzeiger wird sich dem Restless-Syndrom, kurz RLS, widmen. Das ist der Drang nach ständiger Bewegung in den Beinen. Also wir werden morgen eine Berchtesgadnerin vorstellen, die nicht nur seit Jahren an dieser Volkskrankheit leidet, sondern sich selbst auch in der Bekämpfung dieser Krankheit engagiert.
Das also aus Berchtesgaden. Und wenn Sie für uns etwas haben hier bei Medias Res, zum Beispiel zu den Themen dieser Sendung, zur Digitalkonferenz, zum Kampf gegen Falschnachrichten und so weiter, dann haben wir da was für Sie, nämlich unseren neuen Podcast nach Redaktionsschluss. Da kommen wir mit Ihnen, mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch über genau solche Medienthemen. Und wir diskutieren mit Ihnen und beantworten auch zum Beispiel Ihre Fragen, wie wir eigentlich so arbeiten. Und wenn Sie da Fragen haben oder ein konkretes Thema rund um Journalismus und Medien, das Ihnen auf den Nägeln brennt, schreiben Sie uns doch mal an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachhören geht, reinhören geht natürlich auch. Die drei Folgen bisher, die sind online. Journalistinnen und Journalisten, die können aber nicht nur in Radiomikrofone sprechen oder Videos machen. Manche von denen können sogar auch Bücher schreiben. Anna Pritzkau zum Beispiel, die Frau von der FAZ, die hat gerade ihr erstes Buch rausgebracht. Und wie sich das so liest, das hören Sie nach den Nachrichten im Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz, noch einen guten Dienstag.